Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Und das kommt seit langer Zeit mal wieder, nicht aus dem Kölner Funkhaus. Wir sind heute in Dortmund, direkt an der B1 in der Geschäftsstelle von Borussia Dortmund. Und mir gegenüber sitzt mit Hans-Joachim Watzke, einer der einflussreichsten Männer im Fußball in Deutschland und bald auch noch mehr in Europa. Der Geschäftsführer des BVB ist seit kurzem Aufsichtsratschef der Deutschen Fußballliga DFL, erster Vizepräsident des DFB. Und dazu gehört er zum Vorstand der Europäischen Top-Club-Vereinigung ECA und soll kommendes Jahr auch in das Exekutivkomitee der UEFA gewählt werden. Guten Tag, Herr Watzke.
Ja, hallo. Hört sich alles gewaltig an, ist aber auch ehrlicherweise erklärt sich das ein bisschen dadurch, dass ja die Positionen gekoppelt sind. Also die alle jetzt anzustreben, das wäre jetzt nicht unbedingt das Thema gewesen. Aber wenn du DFL-Aufsichtsratschef wirst und bist, dann musst du natürlich auch, oder dann solltest du auch dieses erste Vizepräsidentamt des DFB annehmen. Also von daher kommt jetzt diese Ämterflut, die ich eigentlich mein ganzes Leben lang oder die ersten 17 Jahre meiner Tätigkeit hier beim BVB immer vermieden habe.
Fangen wir mal mit dem Aufsichtsratschef der DFL an. Damit sind Sie quasi verantwortlich für die 36 Profiklubs in erster und zweiter Liga. Gibt es da eine wichtigste Aufgabe, die man haben muss, außer diesen ganzen Laden zusammenzuhalten irgendwie?
Wichtigste Aufgabe außer dem, was Sie sagen, den Laden zusammenzuhalten und versuchen, das sind ja auch 36 Einzelinteressen, das ist ja völlig klar auch, dass ich versuche, die Geschäftsführung, die ja unabhängig davon agiert, weil sie eben nicht von Teil dieser 36 Clubs ist, zu stützen, die strategisch zu beraten. Dann ist es aber auch natürlich sehr wichtig, darüber hinaus so ein paar politische Grundsatzthemen zu besetzen, zum Beispiel 50+1. Das habe ich gesagt, wo ich mich zur Wahl gestellt habe, dass ich dieses Thema für elementar wichtig halte und eminent wichtig halte. Und ja, am Ende haben mich dann von 34 in geheimer Wahl 32 gewählt. Also sagen wir mal so, da hatte ich schon das Gefühl, dass das jetzt auch von den allermeisten so gesehen wird, weil das schützt in Deutschland speziell die Fans.
50+1 wäre auch eins unserer Themen. Dann, wenn Sie den Ball sozusagen aufs Feld legen, fangen wir vielleicht damit direkt an. Das Kartellamt untersucht das ja auch. Der Abschlussbericht steht noch aus. Haben Sie schon eine Ahnung, wann das kommt? Wird wahrscheinlich ja noch ein bisschen dauern beim Kartellamt.
Ja, ich denke mal, dass das noch dauert. Das ist ja, wir haben das ja so geregelt, dass die Geschäftsführung, Donata Hopfen, die führt die Gespräche mit dem Kartellamt. Ich bin natürlich informiert und im Thema und ich weiß auch, dass das Kartellamt momentan relativ viel zu tun hat. Habe aber auch das Gefühl, dass man beim Kartellamt sehr wohl erkannt hat, welche Wichtigkeit dahinter steckt. Und ja, das wird aber sicherlich nicht in 2-3 Monaten entschieden sein. Ich persönlich glaube, dass es deutlich länger noch dauern wird.
In diesem Zwischenbericht, den es vor einem Jahr gab, wurden ja vor allen Dingen die Ausnahmeregelungen angesprochen, also die Werksvereine Leverkusen-Wolfsburg und so. Was passiert, wenn die wirklich als kartellwidrig angesehen werden?
Ja, das darf nicht passieren. Das ist ja der entscheidende Punkt, dass wir alle miteinander Lösungen entwickeln müssen. Da muss das Kartellamt sagen, was sie sich als Lösung vorstellen. Und dann müssen die Clubs dann vielleicht in ihre Unternehmensstruktur eine Öffnungsklausel einbauen, dass der Mutterverein oder was weiß ich, oder der ehemalige Mutterverein, keine Ahnung, dass der dann entsprechend dann wieder auch ein Stück weit an den Entscheidungen partizipieren kann. Und dann sehe ich da ehrlicherweise kein großes Problem. Und ich möchte schon am Ende, weil ich kann natürlich das Kartellamt da nicht domestizieren, aber meine Wunschvorstellung ist im Prinzip, wenn ich es mal ganz krass sagen kann, meine Wunschvorstellung ist, dass wir, was die Clubs angeht, die Vereine angeht, den Status quo erhalten, dass aber dann anschließend noch keine weiteren Ausnahmeregelungen mehr getätigt werden. Ob das möglich ist, juristisch möglich ist, das kann ich nicht sagen, ich bin kein Kartellrechtler. Und dass die Clubs sich eben dann ein bisschen in diese Richtung öffnen, dass auch dann der Mutterverein dann vielleicht wieder in den Aufsichtsgremien vertreten ist, etc. pp. Das ist aber, ich bin Beobachter als interessierter Beobachter und habe aber trotzdem meine klare Meinung zu 50+1.
Die DFL hatte in ihrer Stellungnahme geschrieben zum Kartellamt, dass sozusagen die Ausnahmen gar nicht so ein großes Problem sind, weil sinngemäß die Begründung war, Leverkusen, Wolfsburg und so ähnlich jetzt jedes Jahr um den Titel mitspielen. Also die haben quasi keinen Wettbewerbsvorteil durch ihre Ausnahmeregelungen. Ist das noch sozusagen eine haltbare Begründung?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so explizit geschrieben stand. Das ist aber, glaube ich, nicht das entscheidende Thema. Es geht ja nicht nur um die Meisterschaft, es gibt ja noch ein paar andere Wettbewerbe. Bundesliga. Ich glaube, man muss aber auch speziell im Falle von Wolfsburg und Leverkusen auch mal die Historie da sehen. Das ist ja nicht vor einer Woche entstanden oder vor 10 Jahren, sondern das ist ja wirklich auch, wenn man so will, als Werksclubs ist das ja entstanden. Und da das damals gegründet worden, damit dann auch Sport in den Betrieben stattfinden konnte. Und außerdem haben sich alle Clubs irgendwo auch eingefügt in die Bundesliga. Da ist niemand dabei, der jetzt da auch finanziell alles komplett überrollen würde oder versuchen würde, das zu tun. Aber am Ende des Tages muss das Kartellamt das entscheiden. Und das, was das Kartellamt dann vorschreibt oder was es vorschlägt, das müssten wir dann oder speziell die Clubs, es wird ja dann sicherlich Gespräche geben zwischen Kartellamt und den einzelnen Clubs, den Betroffenen, da müssen die sich aufeinander zubewegen. Das ist idealerweise die Clubs aus Kartellamt.
Sie haben gesagt, das ist auch ein Thema, was die Fans sozusagen angeht. Da geht es ja auch um Verhältnisse sozusagen in der Liga, um Geld reden wir natürlich dabei auch. Ist das tatsächlich das Thema, würden Sie sagen, wo es auch um eine Spannung in der Liga geht, um internationale Konkurrenzfähigkeit?
Das ist gar nicht das Entscheidende. Das, was mich interessiert, ist dabei, dass 50+1 die Rechte der Fans schützt. Dass 50+1 dafür sorgt, dass wir immer noch einigermaßen moderate Ticketpreise haben. Gehen Sie mal nach England oder dahin, wo 50+1 eben schon seit langem abgeschafft worden ist. Und ich möchte, das ist meine Vision, dass wir in Deutschland die ganze Gesellschaft im Fußball halten, weil wir haben nicht mehr so viele Themen, die noch die ganze Gesellschaft berühren. Und wenn wir das dann so machen, dass nur die 50%, die obere Hälfte der Gesellschaft es sich leisten kann, mit einer Familie mal zum Spiel zu gehen, dann ist das ist nicht nur ein Fußballthema, das ist ein Gesellschaftsthema. Und deshalb glaube ich, dass es auch ein größeres Interesse hat, 50+1, also dass es nur um Ökonomie geht dabei, sondern da geht es um Zusammenhalt einer Gesellschaft, der durch Corona und ähnliche Dinge ohnehin nicht größer geworden ist. Da müssen wir eh aufpassen. Und deshalb, ich möchte, dass ein Fußballclub immer noch gewisse demokratische Tendenzen hat, dass es zumindest noch eine demokratische Kontrolle gibt. Du kannst nicht alles per Basisentscheidung herbeiführen. Das haben ja selbst die Grünen und alle mittlerweile auch erkannt, dass man auch irgendwann Entscheidungen treffen muss. Und seitdem läuft es ja auch richtig gut, auch für sie. Und das ist das Gleiche bei uns in den Clubs. Natürlich brauchst du Führung, aber demokratische Kontrolle, finde ich, auch schadet nicht.
Um mal zu einem weiteren Thema zu kommen, ist gerade schon angeklungen, das ist die Debatte der letzten Wochen und Monate, wie wird diese Bundesliga wieder spannender nach 10 Jahren? Ich kann mir vorstellen, die Fragen können Sie schon gar nicht mehr hören, die danach gestellt werden.
Das ist korrekt.
Aber einfach direkt die gerade Frage hinaus, wie wird diese Bundesliga nach 10 Jahren Bayernmeisterschaft wieder spannender?
Indem das irgendeiner mal unterbricht. Das ist ja das
Grund. Können wir natürlich auch Sie angucken in Dortmund.
Ja, da guckt man nicht nur uns an, oder sagen wir mal, guckt man nicht auch uns an, sondern leider Gottes nur uns an. Und dessen sind wir uns bewusst. Das ist auch das große Problem, was wir zu tragen haben, dass alle Kritik an der Bundesliga, dass Bayern München jetzt jedes Jahr Meister geworden ist, und es war auch nicht immer so klar. Also ehrlicherweise hätten wir 2019 schon das Ding unterbrechen müssen. Wir hatten Weihnachten 6 Punkte Vorsprung, die kann man auch mal ins Ziel retten. Also es war, am Ende warte Bayern 2 mehr als wir. Also zu sagen, jedes Jahr Ostern ist schon die Meisterschaft entschieden, stimmt auch nicht. Aber es muss jetzt irgendeiner es unterbrechen, das ist völlig klar. Dazu müssen die Bayern uns aber entgegenkommen, weil die Bayern haben natürlich eine Menge Standortvorteile und die kannst du ja nicht einfach wegdiskutieren. Bayern ist mit Abstand das reichste Land, die haben die mit Abstand größten Konzerne und mächtigsten Konzerne in ihrem Land. Dann haben sie seit 50 Jahren das auch gut gemacht, das kommt ja auch dazu, da gab es keine Zäsuren wie beim BVB 2004, 2005. Und am Ende des Tages hat das dann dazu geführt.
Und sie kriegen natürlich Jahr für Jahr das meiste Geld.
Ja, das ist ja auch klar, weil sie auch am erfolgreichsten sind. Das ist ja auch, das schließt das eine und das andere nicht aus. Aber auch selbst Bayern München muss ja gerade kämpfen, dass sie international den Stellenwert noch behalten. Ich glaube, sobald Bayern München, die ja auch jetzt in den letzten Jahren auf höchstem Niveau gespielt haben, das muss man auch fairerweise sagen. Und aber irgendwann bröckelt, das ist so sicher wie irgendwas wird es die nächsten Jahre, kommt es zum Einsturz irgendwann mal. Das ist selbst in Paris passiert und das ist Juventus Turin jetzt passiert. Vor 5 Jahren haben alle gesagt, Paris wird die nächsten Jahre 30 Jahre Meister und Juventus Turin auch. Irgendwann passiert es dann. Aber je länger und je mehr wir es herbeischreien, desto mehr befeuern wir auch die Bayern, da noch achtsamer zu sein. Wir sollten einfach die Dinge, unsere Dinge machen, angehen. Und ich glaube, dass innerhalb der nächsten 3 Jahre was passiert. Das ist so mein Gefühl, weil nichts ist für die Ewigkeit.
Trotzdem, um einmal noch bei dem Punkt zu bleiben, halten Sie es immer noch für zeitgemäß, für sinnvoll, dass man das staffelt nach Erfolg, wer wie viel Geld bekommt? Man könnte ja auch andere Faktoren nehmen.
Ja, aber wir müssen natürlich schon, ja, aber bei jedem Faktor ist Bayern Erster und wird Zweiter. Das ist einfach so. Sie können nehmen die Marktbekanntheit, Sie können nehmen die Fanbindung, Sie können die Zuschauerzahlen.
Oder gleiches Geld für alle.
Gleiches Geld für alle. Das ist aber dann Sozialismus. Und der Fußball ist nicht sozialistisch. Du kannst nicht als Einziger in Europa den puren Sozialismus propagieren und alle anderen machen das Gegenteil. Das können wir für die Bundesliga hinkriegen. Da müssen wir aber sagen, passt mal auf, Freunde, dann verabschieden wir uns aber von jeglicher europäischer Ambition, was dazu führt, dass noch weniger Geld in die Bundesliga kommt. Was dazu führt, dass dann auch die großen Clubs den anderen dann auch das Geld nicht mehr rüberschiften können. Das ist ja auch klar. Wenn wir heute einen Spieler von einem anderen Club holen, dann geht das Geld ja auch zu ihm. Und insofern, das wäre die kurz, also eine Abschottungspolitik hat noch nie funktioniert. Das ist das Gleiche wie, wir gehen aus der EU raus und machen die Mauern 10 Meter hoch und dann machen wir nur noch für uns alleine. Das funktioniert doch nicht.
Aber ist nicht auch sozusagen der eigentliche Unterschied in den Summen, jetzt ob Bayern oder Bochum 80 oder 30 Millionen bekommen, ist einmal eine Dimension, aber dass die Bayern halt 100 Millionen in der Champions League bekommen, ist der andere Unterschied. Ist nicht eigentlich der springende Punkt diese UEFA-Millionen, diese Prämien, die man in der Champions League bekommt?
Ja, aber das ist ja auch wieder so ein guter Punkt. Am Ende ist es doch so, das entscheiden nicht wir Deutschen. Wir müssen uns auch mal irgendwo darüber im Klaren sein, auch wenn wir das als Deutsche normalerweise immer nur schwer tragen können, dass wir aber nicht der Nabel der Welt sind. Und in anderen Ländern das eben völlig anders gesehen wird. In allen anderen Ländern, speziell im Süden, ist doch die ganz klare Aussage, wir wollen so viel internationalen Erfolg wie möglich und dafür sind wir bereit, als Regierung den ausländischen Spielern niedrigere Steuern zu garantieren. Dafür sind wir bereit, in hohem Maße Dinge zu subventionieren. Alles das, was wir in Deutschland schon mal gar nicht erwarten, was auch keiner bereit ist zu geben. Und wenn wir dann aber auch noch sagen, okay, jetzt machen wir alles auf Gleichschaltung und jetzt kämpft man noch dafür, dass die deutschen Clubs in der Champions League, wenn die anderen Clubs die Kohle kriegen und wir kriegen sie dann auch, dann sagen wir, nee, nehmt lieber noch, wir geben das Geld auch nochmal den Engländern, das ist doch alles nicht praktikabel. Das heißt also, wir müssen immer wieder festhalten, Fußball ist ein Wettbewerb. Und ein Wettbewerb heißt auch im Wettbewerb, ein Wettbewerbsszenario, es geht auch immer ums Geld. Das ist Profifußball. Und das mag sich alles hart anhören und zu rational anhören, aber am Ende des Tages ist es die Wahrheit. Und ehrlicherweise sind auch in den 70er Jahren, wo die Summen tausendmal kleiner waren, ist trotzdem nur Bayern München und Borussia Mönchengladbach Meister geworden.
Sie streiten weiter mit einer ausgesprochenen Leidenschaft für dieses Thema und reden sehr leidenschaftlich drüber. Es ist jetzt ungefähr 25 Jahre her, ziemlich genau in diesen Tagen, dass der BVB die Champions League gewonnen hat. Darf ich aus Ihrer Leidenschaft rausdeuten, dass Sie den Traum noch nicht aufgegeben haben, das nochmal zu erreichen?
Solche Träume habe ich eigentlich nicht, weil wir haben auch nicht geträumt, 13 reinzukommen. Sowas kannst du nicht, träumst du von sowas. Ich habe es auch heute noch nicht verarbeitet, dass wir verloren haben, weil es so denkbar knapp war.
Das Finale von London
gegen Bayern. Aber als Borussia Dortmund irgendwo zwischen Platz 10 und 15 in der Reihenfolge der europäischen Clubs vom Champions-League-Finale zu träumen, ist schon ein bisschen vermessen. Das ist das Gleiche, als wenn der Tabellen 14. oder 15. der Bundesliga dann von der Meisterschaft träumt.
Aber liegt das eben auch an den, ich sag mal, zementierten Verhältnissen? Ich muss nur eine Zahl in den Raum werfen, die Sie auch schon 100-mal kommentiert haben in den letzten Tagen, 300 Millionen Handgeld für Kylian Mbappé. Das sind einfach ganz andere Dimensionen inzwischen, über die wir reden, oder?
Ja, das sind natürlich auch genau die Dimensionen, die dann entstehen, wenn du 50+1 abschaffst. Das ist ja klar, Frankreich hat das ja dann auch irgendwann gemacht und dann kommt nämlich genau sowas dabei raus, das ist doch völlig klar. Und zu glauben, dass dann der nächste arabische Staat, das war für mich sowieso ein weiterer Problempunkt, dass man dann Staaten erlaubt hat, Clubs zu übernehmen, das ist ja, dann hast du gar keine Verhältnismäßigkeit mehr. Und ich erkenne das alles an, ich weiß aber auch, dass ich das sowieso nicht mehr ändern kann. Das hat sich einfach so entwickelt und in anderen Ländern findest du da auch keine Unterstützung. Und dann kommt ja noch das nächste Problem dazu. dass diese 300 Millionen oder insgesamt vielleicht 600 Millionen oder wie viel auch immer das Ding mit MVP dann gekostet hat, finden ja alle irgendwie furchterregend bis schwer zu ertragen, außer denen in Paris. Die Fans jubeln. Und das ist genau das Gleiche, wenn in jeder Stadt der Welt würde es man sagen, um Gottes Willen, ich will aber Saudi-Arabien nicht als Owner haben, außer dort, wo sie gerade dann aufschlagen und dann erzählen sie, jetzt rollen wir hier alles von hinten auf und dann, ich hab das mit großem Entsetzen gesehen, was in Newcastle los war, als dann Saudi-Arabien einfach auftauchte. Ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da möchte ich mir zumindest noch diese Insel in Deutschland erhalten, zumal mir bis jetzt auch noch nie einer nachweisen konnte, dass 50+1 leistungsfeindlich ist, weil gerade hat wieder ein Club die Champions League gewonnen, der sämtliche 50+1 Regeln erfüllt, ob die Leute das hören wollen oder nicht. Real Madrid ist ein Verein, da gibt es eine demokratische Kontrolle und da wird sogar der Präsident noch von den Mitgliedern gewählt. Also das ist auch Fakt und demzufolge geht das auch.
Das ist die eine Dimension. Die andere Dimension in Europa, das ist das zweite Buzzword, was man da benutzen kann, ist halt Financial Fair Play. Das war bis jetzt, kann man so klar sagen, ein zahnloser Tiger.
Zahnlos nicht. Das ist nicht ganz richtig, aber es war natürlich nicht durchgreifend. Wenn es das nicht gegeben hätte, sage ich mal, wäre es alles noch viel schlimmer gekommen. Jetzt ist das etwas verfeinert worden. Ich glaube, dass das ab 25, leider gibt es jetzt noch diese Übergangsfristen von 3 Jahren, ich glaube, dass sich ab 25 einiges ändern wird. Es wird nicht alles gut. Also ich kann mir schon vorstellen, dass in dem einen oder anderen Staat 300 hochkarätige Juristen damit beschäftigt sind, wie man das bis an die Grenze ausreizen kann. Aber Fakt ist auch eins, es werden dadurch zumindest ein paar Dinge verhindert. Und das hilft ja auch schon mal. Aber mehr auch nicht. Aber ich glaube, durch Corona war natürlich jetzt 2 Jahre lang mehr oder weniger alles suspendiert, weil sonst hätte fast kein Club das mehr hinbekommen. Aber dass dann natürlich der Staat, der dann vielleicht auch gerade noch in den Öleinnahmen ersäuft, dass der Staat das dann eher ausnutzen kann als ein Club, der sich selbst finanzieren muss, das ist auch völlig klar. Und dass jetzt so ein riesengroßer Club wie Real Madrid, sowohl bei Erling Haaland als auch bei Mbappé, dann am Ende das Rennen verliert, sagt ja auch einiges aus, dass sich die Kräfteverhältnisse verschoben haben.
Eben genau zu den Vereinen, ja, wo Staaten im Hintergrund sind.
Ja, was soll man machen? Also wir können jetzt natürlich sagen, wir spielen nicht mehr europäisch, weil wir beleidigt sind.
Wir müssen
einfach mit unseren Mitteln weitermachen.
Wenn ich das richtig gelesen habe, auch was Frau Hopfen gesagt hat als DFL-Chefin, ist ja bei das große Ziel immer noch, zumindest den Abstand zu England und Spanien, den beiden ganz großen Ligen in Europa zu verkürzen. Würden Sie das auch unterschreiben?
Naja, also da haben Sie ja, glaube ich, nicht richtig zugehört. Weil, dass wir den Abstand zu den Engländern verkürzen, das sehe ich ehrlich gesagt nicht.
Spanien aber vielleicht.
Spanien, da sind wir nicht weit weg. Wir kriegen im nationalen Fernsehgeld genau das gleiche wie die Spanier. Wenn die Spanier mal das deutsche Rechnungswesen einführen würden, würden sie merken, dass wir sogar mehr kriegen. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist dabei, dass die Engländer aber auf der anderen Seite natürlich dann auch, wenn du sehr viel Geld hast, hat das auch den einen oder anderen Nachteil. Hat zum Beispiel, hat noch kaum einer darüber geschrieben oder berichtet, aber trotz der riesen Kohle, die in die Premier League fließen, die 3 europäischen Wettbewerber, kein Engländer dabei, das gewonnen hat. Auch das ist ein Teil der Wahrheit. Und da müssen wir, wenn wir...
Liverpool war jetzt nicht so weit weg im Finale.
Ja, aber nicht weit weg heißt nicht gewonnen. Also am Ende des Tages haben 3-mal und das hoffnungslos rückständige Deutschland mit 50+1 Club Eintracht Frankfurt, aber West Ham United ausgeschaltet, die um ein Haar sich aber noch in dieser alles überragenden Premier League sich, die werden bis kurz vor Schluss waren die in der Champions League. Ne? Und das heißt also, wenn du extrem gut performst, wenn du gut arbeitest, dann ist das möglich, dass du auch Erfolg hast. Das nachhaltig dann zu gestalten, das ist dann noch viel schwieriger. Aber du hast ja jedes Jahr einen Club, ob es jetzt Lissabon ist oder ob es Ajax Amsterdam war. Es gibt immer mal die Möglichkeit, da durchzukommen. Und wir müssen in Deutschland unsere finanziellen Nachteile gegenüber England, müssen wir durch bessere Arbeit, müssen wir die nächsten Jahre zumindest teilweise kompensieren. Wir müssen schlicht und ergreifend besser werden. Das gilt auch für Borussia Dortmund. Bei uns im letzten Jahr, was wir da international abgeliefert haben, war zu wenig. Was die Bundesliga die letzten 10 Jahre in der Euroleague abgeliefert hat, bis Ausnahme der letzten Saison, das war auch zu wenig. Aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt auch angekommen.
Eintracht Frankfurt hat die Europa League gewonnen tatsächlich. Ich glaube, die allermeisten gucken natürlich auf die Champions League. Und wenn man da die seit ihrem Sieg 1997 guckt, waren, ich glaube, 18 von 25 gingen nach Spanien oder England trotzdem im Endeffekt. Also das ist schon vielleicht nochmal eine andere Dimension einfach. Im Ausland, wenn man sich so die Zahlen anguckt, funktioniert das ja im Vergleich zu anderen Ländern nicht so gut, was so Vermarktung angeht. Da hat die Bundesliga ja noch ordentlich Nachholbedarf. Haben Sie eine Idee, wie man die Geschichte der Bundesliga so erzählen kann, dass das auch außerhalb des deutschsprachigen Raums besser funktioniert?
Ja, erstmal muss man es mal anfangen zu erzählen. Ne? Das hilft auch.
Tut das noch keiner?
Ja, das ist meiner Meinung nach viel zu wenig passiert. Wir müssen da ein eigenes Profil entwickeln, das auch schärfen.
Wir müssen, wie könnte das denn aussehen?
Ja, zum Beispiel gerade, glaube ich, dass man sieht ja gerade, was passiert ist in der Ukraine. Und man sieht, dass ja dann auch da der ein oder andere Sponsor sich dann auch aus der UEFA, aus dem deutschen Fußball zurückgezogen hat, etc. pp.
Sie meinen den früheren Hauptsponsor von Schalke?
Ja, natürlich. Und das ist ja auch gut so. Da habe ich Schalke auch da wirklich, habe ihn noch aufrichtig gratuliert zu dieser Entscheidung. Aber ich glaube, dass die Gewichtung, dass man da bei den Ownern speziell auch mal ein bisschen auch drauf schaut, wer ist denn das eigentlich, wer steckt dahinter und was bewegt die eigentlich? Dieses Thema wird international die nächsten Jahre größer werden, davon bin ich überzeugt. Man hat es ja jetzt gesehen, dass die Engländer das jetzt auch langsam kapiert haben, denn wie die britische Regierung da den Abramowitsch bei Chelsea rausgefegt haben, mal Achtung. Und die deutsche Liga ist mit Sicherheit von der Eigentümerstruktur, von der Mitgliederstruktur her die anständigste überhaupt. Und das ist auch ein Wert.
Aber kann man mit Anstand und ja, gesundem Menschenverstand...
Zumindest sollte man es mal versuchen. Ne? Und darüber hinaus müssen wir irgendwie, sind die Zuschauer die fanfreundlichste. Bei uns werden die Fans am besten behandelt. Bei uns, wir haben die höchst ausgeprägte Fankultur. Wir haben die günstigsten Eintrittspreise. Und das alles müssen wir mal versuchen in die Waagschale zu werfen und nicht immer nur. Ich weiß, ich kenne die ganzen Thematiken, ich weiß auch, dass uns möglicherweise die Stars ausgehen, müssen wir neue machen. Ganz einfach, das ist ein ganz einfaches Prinzip.
Also im Nachwuchsleistungszentrum suchen.
Nicht nur Nachwuchsleistungszentrum, wir müssen die Spieler weiterentwickeln. Robert Lewandowski von Lech Posen zu Borussia Dortmund kam, kannte den auch keiner. In Asien nicht und Amerika nicht. Heute kennt ihn aber fast jeder. Wenn er möglicherweise nochmal woanders hingeht, dann vielleicht noch mehr. Und auf der anderen Seite...
Heißt aber nicht, die Bundesliga wird eine Ausbildungsliga. Das wollen Sie nicht sagen,
oder? Was ist eigentlich schlecht an Ausbildung? Also unser ganzes Wirtschaftssystem funktioniert darüber, dass wir in Deutschland wahrscheinlich mit am besten ausbilden. Also Entschuldigung, ich habe doch lieber einen Spieler auf dem Entwicklungsstand von Erling Haaland, als dass ich einen 29- oder 30-jährigen Altstar hole, der dann irgendwann sowieso nicht mehr laufen kann. Das wird mir alles viel zu negativ. Ein Jude Bellingham, das wird ein Weltstar, hundertprozentig, aber den entwickeln wir. Was ist daran schlecht? Und das ist unser Weg. Und wo Erling Haaland von Salzburg zum BVB gewechselt ist, da hatte ich auch nicht das Gefühl, dass jeder in den Medien schon geschrieben hat, jetzt kommt wieder ein Weltstar in die Bundesliga. Die Bundesliga mit der Finanzausstattung, die sie hat, auf die wir teilweise auch verzichten, bewusst verzichten, dass dann das Ownergeld dann irgendwie von irgendeinem Staat fließt. Die Bundesliga lebt davon, ihre Stars zu machen.
Wenn man das im Ausland erzählen kann und auch da vielleicht noch ein bisschen mehr Geld bekommt, ich werfe noch mal eine andere These in den Raum. Die Spannung der Liga ist natürlich, da haben wir schon drüber geredet, ist natürlich trotzdem ein Thema. Sie werden seit Wochen und Monaten bestürmt mit Vorschlägen auch, was es geht. Sie haben jetzt vor ein paar Tagen gesagt, also dieses große Wort, was jetzt immer kommt, Playoffs, das halten Sie immer noch für keine gute Entscheidung, weil die Liga so wie sie ist, es gut ist, oder wie würden Sie es begründen?
Nein, ich habe ja, das Problem ist, dass du, deshalb gebe ich ja mittlerweile relativ wenig Interviews, weil du wirst ja grundsätzlich danach schon spätestens beim zweiten Nachfassen von irgendjemandem, so wie gerade Ihnen jetzt auch nicht richtig zitiert, das ist jetzt kein Vorwurf, ist aber so.
Sie haben gesagt Ultima Ratio, glaube ich.
Ja, Ultima Ratio heißt ja nicht, das ist von vornherein Mist, sondern das Ultima Ratio heißt Ultima Ratio. Das heißt, wenn es dann irgendwann auf der Zeitschiene keine andere Möglichkeit mehr gibt, werden wir es mal austesten. Aber ich sehe den Zeitpunkt noch nicht. Weil eigentlich ist die Integrität des Wettbewerbs das Wichtigste und eigentlich ist nach 34 Spieltagen richtig, dass dann derjenige der Erste ist, Meister wird. Und jetzt kann man natürlich über eine Mischform nachdenken, ich bin kein Freund davon. Aber wenn es irgendwann, wenn die Attraktivität der Bundesliga in den nächsten 5 Jahren weiter runtergehen würde, immer weiter runtergehen würde, Bayern München wird immer weiter Meister, dann muss man vielleicht als Ultima Ratio über sowas nachdenken. Jetzt ist es meiner Meinung nach noch viel zu früh, sich darüber auszulassen.
Das war auch eigentlich eher meine Frage. Sie finden die Liga so, wie sie ist, funktioniert noch jetzt?
Die Liga funktioniert hervorragend. Das Einzige, was nicht funktioniert aktuell, ist der Meisterkampf. Aber wenn wir zum Beispiel mal festhalten, dass in den letzten 3 Jahren 7 Clubs aus der Bundesliga sich für die Champions League qualifiziert haben, dann ist da kein Klos Schupp. Dann kann jeder im Prinzip, der über ein paar Jahre gute Arbeit leistet, es hätte ja sogar sein können, dieses Jahr, es war ja knapp genug, dass auf einmal vielleicht sogar Freiburg oder vielleicht sogar Union Berlin reingekommen wäre. Das ist ja im Prinzip, das spricht doch gerade für den Wettbewerb. Wenn wir es noch schaffen, in der Bundesliga, aus wie auch immer, dass die Bayern uns entgegenkommen, also nicht nur uns, sondern anderen Clubs, und dass sich vielleicht 2, 3 auch mal außergewöhnlich gut performen, was ja auch geben soll. Und wenn wir dieses Delta dann auch irgendwann mal schließen, dass wir mal wieder ab und zu einen anderen Meister haben, Bayern wird sicherlich, das war aber in jedem Jahrzehnt so, immer die meisten Meisterschaften pro Jahrzehnt gewinnen, aber wenn wir den Meisterschaftskampf wieder da haben, dann ist das mit die spannendste Liga überhaupt. Denn ehrlicherweise in England war es die letzten, der einzige Unterschied war, dass 2 Mannschaften sich um die Meisterschaft beworben haben, aber ab der dritte hatte schon kurz nach Weihnachten keine Chance mehr. Und in Madrid war es dieses Jahr auch so, dass die schon Ostermeister waren quasi. Also das heißt, ansonsten ist die Liga hochspannend und auch der Kampf mittlerweile auch, es haben ja viele gemeckert mit der Conference League. Das ist ja der Klassiker, ist ja auch in Deutschland immer, machst du was Neues, wird erstmal gemeckert. Mittlerweile muss man aber anerkennen, dass die Conference League ein totaler Erfolg ist. Weil viele kleine Länder, und mit denen sitze ich ja auch im Board der ICE, sich freuen, dass sie endlich mal europäischen Fußball in ihrem Land haben. Und selbst die großen Clubs haben es mittlerweile auch angenommen. Und die Euroleague ist dadurch aufgewertet worden. Also das heißt, das war eine totale Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und der Kampf um die Plätze, letztes Jahr hat er noch Axel Kruse oder wer auch immer war, da sich abfällig geäußert, aber nachdem sie ein Jahr drin gespielt haben, fanden sie es aber alle ganz cool. Ne? Das war genauso wie Franz damals mit dem Cup der Verlierer. Und wir müssen die Dinge einfach etwas positiver angehen und nicht jede Reform. Wie viele Leute haben sich aufgeregt, wo die UEFA die Nations League eingeführt hat? Ja, jetzt fliege ich da am Freitag nach Bologna mit der Nationalmannschaft. Ich fliege aber ehrlich gesagt lieber nach Bologna, spiele Samstag gegen Italien, ein Spiel, wo du das Gefühl hast, oh, da ist aber ein Spiel, als dass du jetzt wieder ich sage jetzt kein Land, aber irgendwas wieder, wo du in der Halbzeit,
in
der Halbzeit schon wieder damit kämpfen musst, dass du nicht einschläfst in zweiter Halbzeit. Und insofern, also es ist nicht alles, was neu gemacht wird, automatisch schlecht. Das ist so ein bisschen das Problem, das die Deutschen gerade haben.
Ist das auch ein Problem, dass man immer wieder als Schlagwort das Wort Kommerzialisierung dann drüber schreibt bei solchen Punkten?
Ja, Fußball ist kommerziell, da müssen wir irgendwie. Also wer sagt, mich stört die Kommerzialisierung am Profifußball, da sage ich Respekt. Wenn das so ist, dann geht es zum Amateurfußball. Das ist einfach so. Aber natürlich müssen wir aufpassen, die Überkommerzialisierung. Du kannst alles bis ins Extensio steigern, da muss man aufpassen, weil dann irgendwann wird es auch unglaubwürdig. Und das ist ja genau der Punkt, wo ich dann wieder auf 50+1 komme. Da gibt es bei uns genug Regulative und da müssen wir auch aufpassen, dass wir Überkommerzialisierung wäre zum Beispiel für mich, dass man jetzt 3x30 Minuten spielt, nur damit man längere Werbung hat. Sowas lehne ich komplett und total ab. Weil ich habe mein ganzes Leben lang 90 Minuten Fußballspiele gesehen und erlebt und gespielt und was weiß ich was. Da sind die Grenzen.
Aber sagen Sie mir jetzt wieder, dass ich falsch zitiere. Ich meine, war nicht die Umfrage, die Sie mit der Uni Dortmund gemacht haben, auch gesagt, dass 80% der BVB-Fans sagen, sie sehen die Kommerzialisierung kritisch?
Das ist ja die Frage, wie die Fragestellung war. Du kannst natürlich, also die Kommerzialisierung, es wird ja niemand unserer Fans das kritisch sehen, dass ein Profifußballer Geld verdient. Das ist ja im klassischen Sinne auch eine Kommerzialisierung. Ich glaube, wenn die Frage wird dann so gestellt sein und auch so gemeint sein, dass es immer um Überkommerzialisierung geht. Aber dass Profifußball Profifußball ist, es gibt auch Leute, die lehnen das komplett ab. Das kann ich dann auch verstehen, das akzeptiere ich auch, das ist auch für mich dann stringent. Aber dann kannst du dich eben auch nicht damit identifizieren. Und dass es mich persönlich auch oft umtreibt, wenn ich irgendwelche Auswüchse wieder sehe, das gehen sie auch davon aus, dass das so ist.
Zwei Themen würde ich Sie gerne noch ansprechen. Das eine ist diese Woche passiert, die DFL-Versammlung. Sie haben sich jetzt die Nachhaltigkeit mit auf die Fahnen geschrieben. Das ist jetzt in den Lizenzierungskatalog aufgenommen. Ist das Ihrer Meinung nach so, dass man diesem Riesenthema Klimawandel damit gerecht wird als Bundesliga?
Ja, zumindest ist da ein Stich, ne? Und das ist ja wie immer. Wir müssen ja als DFL dann auch schauen, dass wir die Clubs mitnehmen. Und das, wie das auch in der Politik ist und wie das immer ist, bei 36 hast du natürlich eine schöne Bandbreite. Da hast du ein paar Clubs, die sagen, das ist viel zu wenig, was wir da Thema Nachhaltigkeit.
Gibt es auch jetzt schon tatsächlich, ja.
Gibt aber auch genau das Gegenteil. Was macht ihr da, ist viel zu viel. Und am Ende haben wir uns jetzt auf einen moderaten Einstieg geeinigt, der ganz klar in die richtige Richtung zielt und der wird jetzt die nächsten Jahre intensiviert. Das ist der Prozess. Aber du kannst nicht nach Corona und nach allem, was die Clubs die letzten Jahre haben existenzsichern mitmachen müssen, darfst du die jetzt auch nicht überfallen. Wir haben versucht, einen Kompromiss hinzukriegen, das ist meiner Meinung nach auch gelungen. Aber dass Nachhaltigkeit in der Gesellschaft ein ganz, ganz zentrales Thema ist und noch zentraler wird, das zumindest hat ja der Profifußballer jetzt auch erkannt.
Das heißt, sowas wie klimaneutrale Bundesliga ist zumindest ein Langfristziel.
Das ist angestrebt auf jeden Fall und das versuchen wir auch bei Borussia Dortmund durch zig verschiedene Maßnahmen hinzubekommen.
Würde das sogar so wichtig werden, dass man später nicht nur sagt, man kriegt die Lizenz nicht, wenn man nicht nachhaltig genug arbeitet, sondern wir hatten vorhin das Thema Geldverteilung, vielleicht sagen Sie wieder Sozialismus, aber dass man auch Nachhaltigkeitskriterien bei Fernsehgeldern mit in Blick nimmt?
Nein, das hat ja nichts mit Sozialismus zu tun. Sozialismus heißt nur Gleichverteilung, egal was ist. Egal ob nachhaltig oder nicht nachhaltig, egal ob erfolgreich oder nicht erfolgreich. Aber dass man Clubs, die dann in irgendeiner Weise sich da besonders hervortun, vielleicht auch positiv dann subventioniert, sanktioniert oder jedenfalls dann irgendwo dafür Prämien auslobt oder was auch immer. Es ist nur, das muss dann aber auch valide messbar sein, das ist auch klar. Der Zuschauerzahl kann es vielleicht noch messen, aber die Nachhaltigkeitsanstrengung ist relativ schwierig, aber vor schwierigen Themen darf man sich auch nicht drücken. Aber das ist, würde ich grundsätzlich nicht ausschließen wollen. Denn entscheidend ist ja, was, wofür wir es machen.
Bringt mich, wenn Sie sagen, man darf sich nicht drücken, zum letzten Thema, was ich Sie gerne fragen würde. Ich habe es am Anfang schon angesprochen, die vielen Ämter, um die Sie sich nicht gerissen haben. Wie erleben Sie diesen, der ja oft geschrieben wurde, Neustart im deutschen Fußball? Wir haben Donate Hopfen und Sie bei der DFL, wir haben einen neuen DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf. Sie sind in vielen neuen Gremien auch für Sie jetzt drin. Wie erleben Sie diese ersten Wochen und Monate in der neuen Zusammensetzung?
Ja, es ist schon jetzt natürlich durch diese Konstellation relativ ambitioniert. Ich meine, ich bin jetzt das 18. Jahr im Profifußball. Mir muss so viel über Profifußball niemand mehr erzählen. Aber wenn du von außen reinkommst, ist es schon mittlerweile sehr komplex geworden, gerade mit den internationalen Themen auch, wo ja auch natürlich Netzwerke helfen. Wenn du natürlich international ewige Zeit dabei bist und du siehst dich permanent in den Gremien oder du siehst dich bei der Champions League bei den Spielen mit den anderen Vereinsbossen da zum Essen, das hilft natürlich sehr stark. Wichtig ist dabei, dass wir es schaffen, dass der deutsche Fußball, ich habe es ja gesagt, wieder strahlt. Das ist ein großes Thema der Nationalmannschaft, das ist eh klar. Und deshalb bin ich ja auch ein großer Anhänger dafür und werbe auch dafür, dass wir uns als DFB und als Nationalmannschaft wieder verstärkt auch gegenüber den Fans öffnen. Und da sehe ich gerade durchaus auch beim Bundestrainer, auch bei Oliver Bierhoff und auch bei der Mannschaft, sehe ich schon die Tendenz, dass das auch erkannt wird. Ja, das ist, also wir haben das auf dem Schirm.
Wie groß sehen Sie denn Ihre eigene Rolle, Ihre eigene Verantwortung bei diesem Thema, den Fußball in Deutschland wieder voranzubringen? Ich habe in dieser Woche im Kicker gelesen, einen Satz über Sie, ich fasse ihn sinngemäß zusammen, weil Donate Hopfen noch nicht die ganz großen meinungsstarken Sätze gesagt hat bisher in Interviews, ist das jetzt Ihre Rolle in der Bundesliga, das einzunehmen?
Überhaupt nicht. Also sagen wir mal so, ich fühle mich für die Strategie zuständig und werde auch immer, wenn es um strategische Fragen geht, natürlich was sagen. Aber Sie werden nie von mir hören, dass ich mich da in irgendein operatives Thema der Geschäftsführung einmische. Das ist auch zwischen Donate Hopfen und mir vollkommen geklärt. Alle operativen Themen sind komplett bei ihr. Was Sie ja zum Beispiel daran sehen, was ich eben zum Thema Kartellamt gesagt habe. Mein Einfluss dabei ist, Sie können mich verantwortlich machen für vieles, aber vor allen Dingen das, was bei Borussia Dortmund passiert. Ich habe sowohl in der DFL als auch beim DFB zwar schon sicherlich Einfluss, aber ich bin nicht am Fahrersitz in beiden Verbänden oder beiden Institutionen nicht. Und demzufolge kann ich dann vielleicht von der Rückbank her aus vielleicht mit meiner Erfahrung sagen, dass man vielleicht das eine oder andere am Fahrersitz auch mal berücksichtigen könnte, aber fahren müssen schon die anderen und so sehe ich das auch. Und es wird sich auch mit den Ämtern, das ist am Ende des Tages DFL und DFB ist gekoppelt und sollte ich nächstes Jahr ins UEFA-Exco kommen, dann muss ich erstmal gewählt werden, dann werde ich mich aus der ICE zurückziehen, das ist ja auch klar.
Weil Sie sonst in Konflikte geraten?
Nein, nicht nur in Konflikte geraten, irgendwo hat auch für mich der Tag nur 24 Stunden. Und wenn aber Deutschland die Möglichkeit hat, ins UEFA-Exco zu kommen, wo ja die Entscheidungen dann auch getroffen werden, bei der ICA, wir können gute Vorschläge machen, aber entscheidend tut die UEFA. Aber wenn man dann zu den wenigen gehört, die diese Entscheidung auch treffen, dann muss man so eine Chance auch wahrnehmen, aber dann werde ich andere Dinge eben zurückfahren. Und das ist ja der große Vorteil, dass Borussia Dortmund hier sehr, sehr gut funktioniert, dass das ganze Unternehmen reibungslos läuft und nichtsdestotrotz bin ich immer präsent. Also das ist.
Sie haben ja auch einiges vor, gerade so in den letzten Wochen waren ja die Schlagzeilen durchaus schon da, was so Umbruch angeht.
Ja, aber auch da ist es ja so, wenn du so eine Rolle ausfüllen willst wie ich, dann musst du einfach den Leuten auch Vertrauen schenken. Das ist jetzt von Michael Zorc auf Sebastian Kehl übergegangen und der hat ja 80% der Themen Kaderplaner auf seinen Schultern liegen. Und dann natürlich, je näher es zur Entscheidungsreife kommt, dann sprechen wir uns natürlich ab. Und letztendlich muss ich es verantworten. Aber ich muss deshalb nicht bei jedem Gespräch dabei sein. Wichtig ist, dass du deinen Leuten, und ich habe großes Vertrauen in Sebastian Kehl, ich habe großes Vertrauen in Donata Hopfen. Und insofern ist es immer wichtig, dass man sich nicht überall einmischt, sondern den Leuten, denen man das Vertrauen idealerweise schenkt, man es den richtigen Leuten und dass man sie dann erstmal gewähren lässt. Aber natürlich schaut, was dabei rauskommt.
Allerletzte Frage, Herr Watzke. Vorhin gesagt, Sie fliegen auch mit der Nationalmannschaft nach Italien. Eigentlich wäre jetzt im Sommer eine Weltmeisterschaft dran. Die findet dieses Jahr im Winter statt. Ist eigentlich das große Fußballereignis dieses Jahr, aber irgendwie noch für viele ganz weit weg. Mit welchen Gefühlen gehen Sie im November Richtung Weltmeisterschaft?
Ja, das sind natürlich zwiespältige Gefühle. Aber man muss das Thema Katar muss man auch nicht kleinreden. Natürlich ist das etwas, wo du schon mal drüber nachdenken musst und was auch mal, ich war noch nie da. Ich werde in den Wochen dann dort auch mal genau mal hinschauen und mir auch mal selber versuchen, ein Bild zu machen, was nicht so einfach ist, was aber geht natürlich. Und dann trotzdem versuchen auch am Fußball mich zu erfreuen, ohne die anderen Dinge zu komplett auszukoppeln. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass man, ich glaube, so eine Weltmeisterschaft in Katar mit den ganzen Einflüssen, denen sich Katar dann auch ausgesetzt sieht, kann auch was bewegen. Ob es das dann ist, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, das Schlimmste ist, wenn alles so ist wie Nordkorea. Keiner geht hin und es ändert sich nie was. Aber dafür 4 Wochen oder 5 Wochen die ganze Welt einzuladen in ein Land und zu glauben, das bleibt danach alles so, wie es ist, da ist die Hoffnung von mir, dass es vielleicht ist eine Hoffnung.
Ich war vor 4 Jahren noch in Russland.
Das ist, ja, das brauchen wir nicht drüber reden. Das hat eben leider Gottes nicht funktioniert. Es gibt aber auch Gegenbeispiele, wo es dann durchaus dann auch anders funktioniert hat. Und das muss man jetzt einfach schauen. Und am Ende des Tages müssen wir aber auch als Deutsche wiederum bereit sein zu akzeptieren, dass dann Entscheidungen gefällt worden sind oder auch gefällt werden, die uns nicht gefallen, müssen trotzdem mitmachen. Wir können nicht dann beleidigt sagen, weil das Land uns nicht gefällt, gehen wir da nicht hin. Und das ist der Spagat. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir unsere eigene Linie behalten. Und wir haben ja die deutsche Nationalmannschaft ja diese Woche auch da mit Experten, also auf Menschenrechtsfragen etc. pp. Dann auch speziell auf Katar hin sich auseinandergesetzt. Und was ich so gehört habe, waren die Spieler daran auch durchaus interessiert. Das ist der Weg, dass über diese Dinge auch überhaupt erstmal diskutiert wird. Wenn die Weltmeisterschaft nicht in Katar gewesen wäre, hätte niemand über die Menschenrechte da größere Worte darüber verloren. Also Chance und Risiko, brauchen wir nicht drüber reden.
Schlusswort in unserem Sportgespräch im Deutschlandfunk mit Hans-Joachim Watzke. Danke für Ihre Zeit. Ich sage ganz am Ende noch, dass es das wie immer online nachzuhören gibt und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Matthias Friebe, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.